Gut, dann wollen wir zusammen auf den Predigtext hören. Das steht im Lukas Kapitel 19, 11 bis 27. Und das ist der letzte Text, der letzte Bericht, bevor Jesus dann am Ende seiner Reise am Ziel angelangt ist in Jerusalem. Das nächste, was dann kommt, ist der Einzug in Jerusalem. Das ist jetzt der letzte Bericht auf dieser langen Reise von Galiläa bis nach Jerusalem, die wir seit einem Jahr oder so behandeln. Also man kann sich noch mal erinnern an das viele, was passiert ist. Und jetzt geht es hier folgendermaßen weiter. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund eingebracht. Zudem sprach er auch, du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, was ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung, sagt Onkel Ben zu seinem Neffen Peter Parker, alias Spider-Man. Einige von euch werden diesen Film kennen. Und wir sagen als gute Christen, das stimmt. Das kommt ja aus der Bibel. Das ist ein wenig anders formuliert. Da steht, wem viel gegeben ist, von dem wird umso mehr gefordert werden. Nun, manche lehnen sich dann zurück und sagen sich, okay, das sehe ich auch so. Aber mir ist ja sehr wenig gegeben. Und da wird von mir natürlich auch sehr wenig bis gar nichts erwartet. Und Jesus macht in diesem Gleichnis jetzt deutlich, dass es nicht so ist, sondern dass, egal wie viel dir gegeben ist, definitiv von dir was gefordert wird. Und nicht wenig, sondern von dir wird immer viel gefordert. Von dir wird immer deine ganze Treue gefordert. Und das ist das Thema dieses Gleichnisses. Es geht um Treue und um Untreue und um Rechenschaft. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Dieser Vers ist wichtig, dass wir das ganze Gleichnis einordnen können. Also ich hatte schon gesagt, wir befinden uns kurz vor Jerusalem. Wir sind in Jericho. Der letzte Bericht war über Zachäus, dieser Zöllner, bei dem so viel in seinem Leben passiert ist. Und in dieser ganzen Reise, die wir jetzt verfolgt haben im Lukas-Evangelium, kam immer wieder so Andeutungen und Reisehinweise. Ja, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und ach ja, wir sind ja in diese Richtung unterwegs. Und dann hat Jesus immer wieder Voraussagungen gemacht, was passieren wird, wenn sie in Jerusalem sind. Und die Jünger kannten natürlich auch das Alte Testament. Und sie kannten die Propheten. Und dort stehen ganz viele Verheißungen über Jerusalem. Über Zion. Das ist der Berg, auf dem Jerusalem steht und auf dem der Tempel steht. Und da wird vorausgesagt, dass Jerusalem und dieser Zionsberg das Zentrum dieses zukünftigen Reiches Gottes sein soll. Das soll, dort wird sozusagen das Epizentrum sein. Dort wird der Messias herrschen. Dort werden alle Heidenvölker hinpilgern. Und Jerusalem wird in Macht und Herrlichkeit wieder neu erstrahlen. Gott selbst wird in Jerusalem gegenwärtig sein. Und sein von ihm eingesetzter, gegebener König, der Messias, wird regieren. Und das ganze Volk wird reich gesegnet sein. Es wird alles im Überfluss da sein. Es werden paradiesische Zustände sein. Das wurde im Alten Testament verheißen. Jesus macht uns ständig Verheißungen, was dort passieren wird, dass dort etwas passieren wird. Und er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus, er lehrt, er speist Tausende von Leuten. Jetzt noch dieser Zachäus, der sein Leben übergibt. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Die waren alle voller Spannung, eine Tagesetappe noch. Heute Abend sind wir in Jericho. Oder morgen Abend sind wir in Jericho und in Jerusalem. Und dann geht's los. Und dann wird das alles kommen, wovon wir geträumt haben, oder was wir erwartet haben. Und in diese Situation, wo die Jünger alle so stehen, stellt euch das vor, ihr plant seit 3 Jahren zu heiraten und jetzt 14 Tage vor der Hochzeit. Gleich geht's los. Oder ihr wartet seit Jahren auf einen kleinen Hund, den ihr endlich haben könnt. Und morgen Abend kommt der Hund. Und noch viel, viel mehr. So stehen die Jünger jetzt und laufen mit Jesus diesen Weg nach Jerusalem. Und jetzt kommt Jesus und sagt ihnen dort hinein ein Gleichnis. Das müssen wir jetzt verstehen. Und in diesem Gleichnis macht er 5 Punkte, mindestens 5 Punkte deutlich, die für diese Jünger in dieser Situation sehr wichtig waren. Aber darüber hinaus, die für alle Jünger, also auch für uns, sehr wichtig sind. Erstens, das Reich Gottes und seine Herrschaft werden noch nicht gleich kommen. Also Jesus holt seine Jünger so ein bisschen runter. Das Reich Gottes und seine Herrschaft werden noch nicht gleich kommen, jedenfalls nicht so, wie die Jünger das erwarten, in Macht und Herrlichkeit. Es wird noch eine Weile dauern, ja, es wird sogar so weit kommen, dass Jesus noch einmal von ihnen weggehen wird. Das konnten die sich überhaupt nicht vorstellen. Zweitens, in dieser Zeit, wo Jesus weg ist, wird er von der Mehrheit der Menschen abgelehnt werden. Sein Herrschaftsanspruch, sein Königtum wird abgelehnt werden. Also Jesus sagt, ich habe Feinde, ich habe viele Feinde. Es schreien nicht alle Hurra, wenn Jesus kommt. Das war bei dem ersten Kommen so und das wird auch bei dem zweiten Kommen so sein. Drittens, das Reich Gottes und der König werden dann trotzdem in Macht und Herrlichkeit kommen. Es ist nicht ganz aufgehoben, es wird nicht gleich kommen, aber es wird kommen. Jesus wird als herrlicher König wiederkommen. Viertens, er wird dann, wenn er wiederkommt, Rechenschaft fordern, und zwar von jedem. Und fünftens, in der Zeit bis dahin haben die Jünger einen Auftrag, dem sie treu nachkommen sollen. In der Zeit bis dahin sind die Jünger gefragt, das, was sie von dem Herrn bekommen haben, zu investieren. Also wie macht Jesus jetzt das alles deutlich? Er spricht hier von einem Fürst oder von einem Oberen, der Anspruch auf die Königswürde hat und der sich sein Königtum bestätigen lassen will. Und das hat es in Jerusalem tatsächlich gegeben. Also die Leute, bei denen hat es sofort in den Ohren geklingelt, die wussten, worauf Jesus anspielt. Der Sohn von Herodes dem Großen, der sogenannte Archelaus, der hat sich aufgemacht zum Kaiser nach Rom, um vom Kaiser seine Nachfolge, sein Königtum bestätigen zu lassen. Das musste man damals so machen, weil der Kaiser ja letztendlich entschied, wer König wurde in den einzelnen Ländern und Provinzen. Und die Juden wollten aber nicht, dass dieser über sie herrsche. Und dann schickten sie eine Delegation von mehreren Dutzend Leuten nach Rom, die den Kaiser ausrichten sollten: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und letztendlich wurde aber diesem Archelaus das Königtum zugesprochen. Also das war ein ganz bekanntes Ereignis. Aber im Mittelpunkt dieses Gleichnisses, da stehen nicht die Bürger, die den König ablehnen, sondern die Knechte des Königs. Man könnte auch sagen, die Sklaven des Königs. Seine Diener. Und es wird deutlich, dass diese Knechte nicht darauf warten sollen, was der Herr alles mitbringen wird. Die Macht und die Herrlichkeit und all die Möglichkeiten, die dann damit sich ergeben werden. Sondern die Knechte sollen mit dem arbeiten, was er ihnen gegeben hat. Die sollen die Zeit nutzen. Die Knechte im Gleichnis haben jeder einen gewissen Betrag bekommen, und zwar ungefähr ein Pfund, ungefähr 4 Monatslöhne, also 6.000 Euro vielleicht heute, mehr, weniger, ungefähr. Und sie sollten jetzt mit diesem Geld, mit diesem Betrag handeln. Man kann das besser übersetzen, wirklich übersetzen, sie sollten Profit machen, sie sollten es vermehren. Und das kann man gut nachvollziehen. Wenn ihr irgendwo Geld anlegt, Altersvorsorge oder sonst was, dann geht ihr davon aus, dass mit dem Geld gut gewirtschaftet wird, dass sich das Geld vermehrt. Das ist normal. Und ihr seid ziemlich, ja, ihr freut euch nicht darüber, wenn mit dem Geld nicht gut gewirtschaftet wird. Weil ihr euch sagt, gut, das Geld unter meine Matratze schieben kann ich auch alleine. Ich gebe das in die Bank, damit es mehr wird. Also das ist ganz normal. Und als der Herr und König dann wiederkommt, müssen ihm seine Knechte dementsprechend Rechenschaft abgeben. Und hier werden jetzt nur 3 Knechte exemplarisch erwähnt. Und bei den ersten beiden, die gut gewirtschaftet haben, da werden 2 Dinge deutlich. Das erste ist, dass es für unterschiedliche Leistungen einen unterschiedlichen entsprechenden Lohn gibt. Aber dass dieser Lohn unvorstellbar groß ist. Also ja, der 10 Pfund erwirtschaftet hat, der bekommt 10 Städte und der 5 bekommt 5 Städte, da gibt es irgendwie ein Verhältnis. Der Lohn wird im Himmel variieren, aber der Lohn wird unheimlich, unbeschreibbar groß. Von mehreren Monatslöhnen zu mehreren Städten. Und darin wird deutlich, dass es noch viel mehr auf diesen zweiten Punkt ankommt, nämlich auf die Treue. Ja, wichtiger als die Höhe der Leistung ist die Treue. Die Treue wird anhand der Leistung deutlich, aber es geht um die Treue. Vers 17, da sagt der Herr: Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht über 10 Städte haben. So ähnlich wie wir es in der Lesung heute gehört haben: Wer im Geringsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und das mit der Treue, das war das eigentliche Problem beim Dritten. Dieser Diener hatte seine Pflicht nicht erfüllt. Er hat nichts für seinen Herrn getan, nicht einmal das Geringste. Manchmal ist es Sünde, wenn man nichts tut. Ich hab doch nichts getan. Ja genau, das ist dein Problem. Dieser Knecht war untreu. Und jetzt, als sein Herr von ihm Rechenschaft fordert, dann tadelt er ihn sogar, dann klagt er ihn an. Wegen seiner Härte. Ja, letztendlich ist der Herr schuld, dass der Sklave nichts erwirtschaftet hat. Aber hat denn nicht der Herr jedem der Knechte, auch diesem Knecht, 1 Pfund gegeben? Hat der Herr sich nicht bereits bei den anderen Knechten als sehr großzügig erwiesen? Hätte dieser Knecht nicht umso mehr arbeiten müssen und wirtschaften müssen, wenn er dieses Urteil über seinen Herrn hat, dass er so hart ist? Nun, der Herr ist nicht hart. Das Urteil ist falsch. Der Herr sagt ihm: Hättest du es wenigstens zur Bank gebracht? Hättest du wenigstens ein bisschen was getan? Etwas ist immer noch besser als gar nichts. Es muss nicht jeder 10 Pfund anbringen, aber hättest du wenigstens ein klein wenig was gemacht. Wir merken, dass hinter diesen Anschuldigungen bei diesem Knecht seine eigene Schuld steckt. Das Problem war nicht die Härte des Herrn, das Problem war seine eigene Untreue. Er hat das Wort des Herrn missachtet. Und er schiebt jetzt allerlei Gründe vor. Und diese Gründe werden auch heute von Menschen vorgeschoben, warum sie Gott nicht dienen wollen. Ja, warum wollen sie Gott nicht dienen? Weil ihm Gott zu hart ist. Der Gott, so wie ihn die Bibel beschreibt. Also, das ist ja total hart. Also, das gefällt mir nicht. Dieser Gott gefällt mir nicht. Diesem Gott will ich nicht dienen. Sie rebellieren gegen Gott. Aber letztendlich geht es darum, dass sie Gott nicht dienen wollen, weil sie diesen Gott, weil sie Gott nicht als Herrn haben wollen. Genau wie der dritte Sklave. Der hat nicht nur sein Pfund verachtet, sondern er hat damit auch seinen Herrn und sein Königtum verachtet. Dieser dritte Sklave, der steht eigentlich auf derselben Stufe wie die Bürger, die diesen König nicht haben wollen. Ja, wenn ich jetzt jemandem einen Auftrag gebe und ihm dann noch die Mittel dazu gebe und derjenige dann diesen Auftrag nicht ausführt, nichts macht, dann hat er nicht nur meinen Auftrag oder die Mittel missachtet, die ich ihm gebe, sondern er hat mich, er hat mein Wort missachtet. Nun, und für diese Missachtung, dafür, dass man diesen König und seinen Auftrag und seine Gaben ablehnt, wird es tatsächlich ein hartes Gericht geben. Aber der Herr wird nur das ausführen, was sich diese Menschen, was sich dieser Knecht, was sich diese Bürger selber erwählt haben. Sie wollen nicht, dass dieser über sie herrschte. Sie wollen nicht in sein Königtum. Genau das wird passieren. Das Gericht wird nur das ausführen, was sie sich selbst erwählt haben. Sie werden nicht unter dem König leben dürfen. Sie werden nicht zu seinem Reich gehören. Sie werden von ihm getrennt sein. Und was das bedeutet, wenn man vom König, von Christus, von Gott getrennt ist, das macht Jesus dann im letzten Vers deutlich. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder, da steht, würdig und schlachtet sie. Es gibt nur diese zwei Seiten. Entweder du gehörst zum König, du bist sein Diener, du stehst in seinem Dienst, du gehörst in sein Reich oder du stehst unter seinem Gericht. Es gibt nur diese beiden Seiten. Man kann sich nicht irgendwo an eine dritte Stelle stellen als Agnostiker oder sonst mit irgendeiner Philosophie und sagen, ich will nicht dahin, ich will nicht dahin. Nein, es gibt nur diese zwei Seiten. Und dann ist noch eine Sache zu klären in diesem Gleichnis. Was auffällig ist, Vers 24, wo dann der Herr sagt, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfund hat. Und alle wundern sich, ja Moment mal, der hat schon 5 Pfund, der hat schon 10 Pfund, der hat jetzt vielleicht gar nicht mehr, das ist doch unfair. Der hat doch schon 10, sagen sie. Und Jesus sagt, ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden und von dem, der da nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Okay, wie ist das zu verstehen? Dieser dritte Sklave, er hat sein Pfund verpackt, weggesteckt, er hat es abgelehnt, er hat es nicht gebraucht. Er hatte theoretisch das Pfund da, aber praktisch hat er so gelebt, als ob er es nicht da hat. Das, was für ihn gedacht war, hat er sich nicht zu eigen gemacht. Und es wird ihm jetzt wieder genommen werden. Also es wird ihm das genommen, hier steht, er hat nichts und es wird ihm das genommen, was er hat. Er hat nichts, denn er hat es nicht gebraucht, er hat es nicht zu eigen gemacht. Und das, was er bekommen hat, wird ihm jetzt wieder genommen. Aber warum bekommt es der schon so viel hat? Aus demselben Grund, weswegen er so viel hat. Weil er sich als treu und würdig erwiesen hat. Weil er am geringsten treu ist, und weil er deshalb auch im Großen treu sein wird. Der Herr hat hier in seine Knechte investiert. Und sein Ziel ist es, dass das Geld sich vermehrt. Und deshalb ist es absolut richtig und normal und es ist auch fair, dass er das Geld dort, wo es nichts gebracht hat, dort wo es verschwendet wurde, wegnimmt und dort investiert, wo es sich vermehrt. Das ist absolut normal. So, kommen wir jetzt noch zu uns. Was hat das Gleichnis mit dir und mit mir zu tun? Zuerst einmal leben wir in der Zeit, von der Jesus hier spricht. Wir warten auf das zweite Kommen Jesu, wir warten auf seine Wiederkunft. Wir leben jetzt in dieser Zeit, wo der Herr weg ist. Und wir stehen als Christen, als Gläubige in seinem Dienst. Das ist ganz wichtig. Also wir glauben nicht an ihn und beschäftigen uns nur mit Warten. So, ja, ich glaube an Christus und er wird irgendwann wiederkommen, aber bis dahin habe ich halt meine Zeit und meine Sachen zur freien Verfügung. Sondern Jesus sagt ganz deutlich, nein, wir stehen in seinem Dienst. Ich denke, oftmals gehen wir genau so mit unserer Zeit, mit unseren Dingen um, die wir haben. Wir denken uns, ja, das ist meins und das habe ich zur freien Verfügung. Was mache ich heute Schönes? Wir denken überhaupt nicht nach, okay, ich bin ja ein Diener Christi. Ja, ein Sklave steht Tag und Nacht im Dienst seines Herrn. Der macht nicht irgendwann Feierabend. Christus ist unser Herr und wir sind seine Knechte. Und als Knecht sollst du Christus dienen, indem du das investierst, was er dir gegeben hat. Christus hat in dich investiert und du sollst in Christus investieren. Und die Frage, die nun beantwortet werden muss, ist, ja gut, was hat er mir denn gegeben? Was ist denn mein Pfund? Was ist denn mein Talent? Es gibt ja sogar solche Quizze, oder, ja, solche, wo man herauskriegen kann, okay, was ist mein Talent? So fromme Formulare und am Ende kommt dann raus, ich bin musikalisch, aha, gut, muss ich jetzt Orgel spielen. Und dann kommt der Herr wieder und will Rechenschaft. Und dann sagst du, ja, also, ich habe mein Leben lang Orgel gespielt. Und Weihnachten noch im Altersheim gesund. Dann sagt der Herr, prima. Und was hast du mit den anderen Sachen gemacht, die ich dir gegeben habe? Andere Sachen? Nee, das war doch, ich habe noch musikalisch. Ja, gut, aber du hast auch eine ganze Menge Geld gehabt, was du verdient hast, weil ich dir Arbeit gegeben habe. Und was ist eigentlich mit deinen Nachbarn gewesen, die ich dir rechts und links hingegeben habe? Was ist eigentlich mit deiner Familie geworden, in die ich dich gestellt habe? Was ist mit der ganzen Zeit geworden, die ich dir gegeben habe? Was ist mit der Erkenntnis geworden, die ich dir geschenkt habe in meinem Wort und über mich, das Wissen über mich? Was hast du denn damit gemacht? Also wenn es um unser Pfund geht, das, was uns der Herr gegeben hat, dann geht es nicht so sehr darum, dass wir jetzt gucken, ja, wo habe ich mein besonderes Talent, sondern es geht um unser ganzes Leben, um alles. Der Herr hat uns alles gegeben und wir sollen unser Leben investieren für ihn. Man könnte es auch so erklären, das größte Pfund, das größte Vorrecht, was wir haben, das ist, dass wir Christus kennen, dass wir das Evangelium kennen. Lukas hat schon mal früher, Lukas 8, 16 bis 17, hat er gesagt, das ist ein Licht, was euch gegeben ist. Und ihr sollt dieses Licht leuchten lassen. Ihr sollt es nicht unter den Scheffel stellen. Und dieses Pfund, was wir haben, das Evangelium, der Glaube, das hat einen Einfluss auf alle anderen Dinge in unserem Leben. Und darum müssen wir die Frage anders stellen. Nicht, ja, was ist jetzt mein besonderes Pfund, sondern was dient unserem Herrn? Was vermehrt seinen Besitz? Was vermehrt seine Ehre? Und alles, was wir haben, soll diesem Ziel letztendlich dienen. Man kann auch anders fragen, worin soll ich Jesus treu sein? Nun, wir sollen in allen Dingen treu sein. Ob du viel hast, ob du wenig hast, ob du hochtalentiert bist, ob du überhaupt nicht talentiert bist, du sollst in allen Dingen treu sein. Du sollst dein Leben für Christus investieren. Trotzdem ist es gut, wenn man sich mal fragt und diesen Bogen ausfüllt, wo liegt mein besonderes Talent? Das ist nicht schlecht. Wo habe ich meine Stärke und wo kann ich vielleicht diese besondere Stärke, dieses besondere Talent gezielt für Jesus investieren? Zum Beispiel kann eine Person wirklich ein Talent haben, mit alten Leuten zu arbeiten, ihnen zuzuhören, ihnen zu helfen. Und dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn sich diese Person ein bisschen aus der Kinderarbeit rausnimmt und ein bisschen mehr mit alten Leuten arbeitet. Oder umgedreht. Wenn man ein übelstes Talent für Kinderarbeit hat, dann sollte ich mich vielleicht da mehr beschäftigen. Wenn ich die Gabe habe, zu reden und zu verkünden, dann sollte ich mich vielleicht da mehr engagieren und nicht so viel im Chor mitsingen. Oder umgedreht. Wenn ich hier keine Gabe habe, dann sollte ich vielleicht lieber einfach mit anderen mitsingen. Also es ist gar nicht so schlecht, mal zu gucken, ja, wo habe ich meine besonderen Talente? Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, alles, was wir haben, alles, was wir sind, das haben wir durch Christus. Und so muss auch alles irgendwie mit Christus verbunden sein. Wenn ich nur einige Dinge in meinem Leben für Christus investiere und andere Dinge nicht, dann ist es eigentlich so, dass ich nur in einigen Dingen Christus mein Herr ist und anderen sage ich ja, da eben nicht, das ist nicht so wichtig. Oder dass ich nur an einigen Dingen auf Christus vertraue und in anderen nicht. Das denken wir so nicht oder wir sagen es so nicht. Aber das ist es, wie wir dann leben. Das und das gehört Christus und das investiere ich und hier mache ich mein eigenes Ding. Natürlich, Christus ist mein Herr, aber letztendlich sage ich dann, teile ich dann irgendwie mein Leben. Also, worum es mir geht, ist dieser Schwerpunkt dieses Gleichnisses. Den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Es geht nicht so sehr um das Pfund und die erbrachte Leistung, sondern es geht um die Treue. Es kommt auf unsere Treue an. Wir sollen in allen Dingen auf Christus vertrauen und in allen Dingen, alle Dinge für ihn investieren. Möge es noch so wenig sein, was ich habe oder was ich kann. Ja, manchmal denkt man ja, wenn ich diese Sache hätte oder wenn ich das könnte, dann könnte ich so viel für Christus tun. Also wenn ich mal eine Million hätte, also ich würde dann der Missionar und die Gemeinde und das Haus und dann geht es aber so los, ja? Wenn ich Zeit hätte, richtig Zeit, oh, was könnte ich mich dann engagieren? Und Christus sagt, du sollst das Geld nutzen, was ich dir gegeben habe. Dir bleiben nur 20 Euro im Monat über? Dann sei treu mit diesen 20 Euro. Du hast nur am Tag eine halbe Stunde Zeit, dann verwende diesen Zeit treu. Gebrauche das, was ich dir gegeben habe. Aus unserer Treue heraus wird Frucht entstehen, nicht aus der Masse heraus. Unser Auftrag liegt darin, mit dem zu handeln, was der Herr uns gegeben hat. Die Knechte sollten nicht auf den Herrn warten, dass er dann mit Macht und Herrlichkeit und mit allen Mitteln und Möglichkeiten zurückkommt, sondern die Knechte sollten mit dem handeln, was er ihnen gegeben hat. Und das war vergleichsweise wenig. Ja, der eine hat mehr davon und der andere hat mehr davon. Wir haben unterschiedliche Gaben und wir haben auch unterschiedliche Aufgaben. Aber für alle gilt, seid treu mit dem, was ihr habt. Und wir können uns fragen, okay, wie handelst du mit dem Pfund, dass du Jesus kennst, dass du sein Wort kennst, dass du seinen Anspruch auf das Königtum kennst? Und jetzt denkt man vielleicht in erster Linie daran, ja, wie gebe ich das Wort weiter, wie missioniere ich, wie evangelisiere ich, wie gebe ich Zeugnis, das ist richtig. Aber mit dem Wort und mit der Erkenntnis von Christus zu handeln bedeutet auch eigenes Glaubenswachstum. Dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht sagen, gut, ich kenne jetzt Christus und das reicht mir, sondern wir sollen es auch vermehren. Wir sollen selber im Glauben wachsen und wir sollen natürlich auch Zeugnis geben. Wir können uns fragen, ja, wie handle ich mit dem Pfund, dass Jesus mich liebt? Gebe ich diese Liebe weiter? Wie handle ich mit dem Pfund, dass ich zu Gott beten kann? Ja, auf dem Gebet sind so viele Verheißungen, es ist so ein Privileg, dass wir beten können. Wir können fürbitten für andere Menschen. Das ist ein Pfund, was uns gegeben ist. Wie handelst du mit dem Pfund, dass du Zeit hast oder dass du Geld verdienst und besitzt hast? Oder dass du Geborgenheit hast in Gott und Geborgenheit in deiner Familie? Das ist ein unheimlich großes Pfund. Viele, viele Menschen haben keine Geborgenheit. Und wir, die wir Geborgenheit haben, können mit diesem Pfund wuchern, können Menschen Geborgenheit geben. Und Jesus sagt, wenn ihr damit wuchert, wenn ihr damit handelt, dann wird es mehr werden. Ihr gebt das nicht weg und werdet dann irgendwann ausgepumpt, ausgelaugt, habt nichts mehr, sondern nur dadurch wird es mehr. Ihr müsst es investieren. Wie handelt man damit, wenn man einen tollen neuen Computer bekommen hat? Das gilt jetzt vor allen Dingen für mich. Wie handelt man damit, wenn man musikalisch ist? Oder wenn man logisch denken kann? Oder wenn man schnell und kräftig ist? Oder lustig ist? Oder vorausplanen kann? Oder gut reden kann? Oder gut organisieren kann? Oder gut zuhören kann? Oder dass man vielleicht gut beobachten kann? Oder vielleicht, dass man nichts gut kann, aber alles so ein ganz klein wenig. Das ist auch ein ganz tolles Pfund. Also, hinterfragt euch, geht euer Leben durch. Was hat mir der Herr gegeben? Und wie kann ich das investieren? Wie kann ich das vermehren? Wie kann ich das gebrauchen für Christus? Und wenn ihr dann Bereiche merkt, wo ihr merkt, ja, da geht überhaupt nichts, dann stellt euch die Frage, was sind die Gründe dafür, dass ich hier nichts für Christus investiere, dass sie ungebraucht sind oder dass ich sie für mich behalte. Was sind die Gründe für meine Untreue? Denn das ist letztendlich Untreue. Haben wir Angst vor Gott, vor dem zu harten Gericht? Vielleicht eher weniger. Haben wir Angst vor der Welt? Vielleicht schon mehr. Haben wir Angst um uns selbst? Haben wir Angst, dass wir was verlieren könnten, wenn wir investieren? Sei es der Wohlstand oder mein Ansehen oder meine liebgewonnenen Gewohnheiten. Ja, wir alle, unser ganzes Leben von jedem von uns ist voll mit liebgewonnenen Gewohnheiten, die wir ungern aufgeben, ungern investieren. Haben wir Angst um unsere Sicherheit, um unsere Zeit? Wenn ich das jetzt noch mache, haben wir noch weniger Zeit. Was sind die Gründe für deine Untreue? Und wenn du das dann siehst, dann bring diese Gründe vor Christus und bitte ihn um Vergebung und bitte ihn, dass er dir aufzeigt, wie du dein Leben gebrauchen kannst. Wie du es investieren kannst und wie du es eben nicht verschwendest. Jeder von uns muss eines Tages Rechenschaft vor Christus ablegen. Ob du Christ bist oder nicht Christ bist, jeder von uns muss Rechenschaft ablegen. Und diese Frage, was wir dann mit dem gemacht haben, was Christus uns gegeben hat, die gilt uns Christen umso mehr. Christus wird dich fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Ist Jesus darum ein harter Herr? Einer, der erntet, wo er nicht gesät hat? Nun überhaupt nicht. Jesus hat gesät. Jesus hat investiert. Mehr, als wir uns vorstellen können. Jesus hat alles, was er hatte, für uns gegeben. Er hat alles investiert. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Jesus hatte alle Macht und Herrlichkeit. Der hat ja alles. Da schreibt Paulus, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf seine Macht. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, wie ein Sklave. Und er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Christus hat alles für uns gegeben. Er ist für uns in der Rettung gestorben. Er hat, das müssen wir uns mal vorstellen, er hat die Strafe Gottes, die wir verdient haben, aufgrund unserer Untreue. Diese Strafe hat er auf sich genommen. Und das hat Jesus in Jerusalem getan. Da waren sie jetzt eine Tagesetappe davor. Darum ging es. Und darum sollen wir Gott und sollen wir Jesus treu folgen. Nicht um Erfolg zu haben, um dann gut dazustehen und dann im Himmel zu sagen, hey Jesus, schau mal, ich habe richtig was gerissen. Sondern aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Weil er uns erkauft hat, weil er uns erlöst hat, weil er uns zu seinen Knechten und zu Kindern Gottes gemacht hat. Und weil er uns so viele Dinge anvertraut und weil er uns so reichlich belohnen wird. Jesus sagt, schon ein Becher kalten Wassers, den du in seinen Namen gereicht hast, wird nicht unbelohnt bleiben. Und das meint er wirklich so. Ein Becher kalten Wassers, den du in seinen Namen gereicht hast, wird nicht unbelohnt bleiben. Und trotzdem ist es so, wenn wir uns angesprochen fühlen, wenn wir uns gefordert fühlen oder wenn wir einfach denken, hey, hier müsste man mal, hier müsste einer mal, hier müsste jemand mehr, weil auch immer das ist, was machen, sagen wir uns, ja gut, aber was kann ich schon tun? Was kann ich schon tun? Ich habe nicht die Mittel und Möglichkeiten. Die Gemeinde, die hat kaum eine Wirkung nach außen. Wir erreichen so wenig von diesen verschiedenen Schichten hier in der Stadt. Was kann ich schon tun? Es gibt so viel Elend in der Stadt, so viel Obdachlose, so viel Drogenabhängige. Aber was kann ich schon tun? Es gibt so viel Not und Leid in Familien, auch in meiner eigenen Familie, in meiner Verwandtschaft. Aber was kann ich schon tun? Nun, keiner beginnt seine Ausbildung mit dem Meisterbrief. Keiner beginnt seinen ersten Arbeitstag als Chef. Keiner übernimmt am nächsten Tag, nachdem er zum Glauben gekommen ist, das Pastorenamt in der Gemeinde. Das ist ganz normal. Aber das ist jetzt kein Grund, dass man überhaupt nicht anfängt. Klein anfängt. Das ist, was Jesus uns hier deutlich machen will. Die Frage ist nicht, was kann ich tun, sondern die Frage ist, was dient Jesus? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihn lieben? Wie kann ich meinen Nächsten lieben, indem ich die Liebe Jesu weitergebe? Und zwar mit den Mitteln, die Jesus mir gab. Er gibt dir nur eine ganz kleine Möglichkeit. Dann nutze diese ganz kleine Möglichkeit, so gut du kannst. Mach das Beste draus. Und dann wird Jesus dir eine weitere Möglichkeit geben. Und dann nutzt man die wieder und macht das Beste draus. Und dann kann Jesus dir eine weitere Möglichkeit geben. Und so geht es. Also wie könnte das zum Beispiel aussehen mit dem Leid hier in der Stadt, mit den vielen Wohnungslosen und Obdachlosen, denen wir so begegnen? Was kann ich da tun? Ich kann die nicht in meine Wohnung annehmen. Ich kann da nicht eine Armspeisung aufmachen, nein. Aber ich könnte vielleicht ein wenig Zeit investieren, indem ich mich mal über solche Leute informiere, indem ich die vielleicht mal anspreche, indem ich mal rausbekomme, wo gibt es da die Stellen, wo die Hilfe bekommen. Vielleicht könnte ich sogar mal so eine Hilfe vermitteln. Na klar, ich müsste Zeit investieren, ich müsste mich überwinden, ich müsste vielleicht sogar Gefahren auf mich nehmen. Oder ein anderer Bereich, da gibt es unerreichte Völker auf der Welt. Die wissen noch nichts von Christus. Irgendein unerreichter Indianerstamm im Amazonasgebiet. Was kann ich schon tun? Geh zu deinen Nachbarn. Sag ihm das Evangelium. Lies mal eine Zeitschrift, zum Beispiel den Friedensboten. Informiere dich über diese Völker, über die Mission. Und dann bete dafür, aber ganz speziell. Nicht so, ach Herr, wir wollen, dass alle Menschen auf der Welt Christen werden, sondern dann ganz konkret für dieses Volk und für dieses Problem. Oder die verfolgten Christen. Überall werden Christen verfolgt. Was kann ich schon tun? Ich würde ihnen so gern beistehen, würde sogar was machen. Was soll ich tun? Informiere dich erstmal darüber. Lies mal ein bisschen was von Open Doors. Und dann beginne regelmäßig für diese Menschen, für diese Christen, für unsere Geschwister zu beten. Aber ganz speziell, konkret, weil du weißt, aha, dort ist diese Not und dort ist diese Not. Und dann wird dir der Herr Stück für Stück auch zeigen, wo du vielleicht konkreter helfen kannst. Das sind jetzt nur Beispiele. Fangen klein an. Jesus sagt, etwas ist besser als gar nichts. Oftmals hören wir gute Predigten und wir lesen die Bibel und wir lesen gute Bücher und dann fühlen wir uns berührt und fühlen uns angesprochen und wir fühlen uns überführt. Ach, du hast schon recht. Und dann denken wir, okay, jetzt haben wir es geschafft. Das war's jetzt. Das reicht uns dann aus. Ich fühle mich überführt. Aber das reicht Jesus nicht aus. Jesus will, dass wir dann etwas tun. Jesus will, dass wir mit dem handeln, was wir bekommen haben, dass wir investieren, dass wir riskieren. Und wenn es auch nur im Kleinen ist. Es, was etwas, was klein ist, was wir für Christus getan haben, ist immer etwas Großes. Wenn es auch nur klein ist, wenn es für Christus getan ist, dann ist es immer etwas Großes. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich wünsche mir, dass der Herr, wenn wir denn vor ihm stehen werden, zu einem jeden von uns sagen kann, recht so, du guter und tüchtiger Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Amen. Lasst uns jetzt zusammen das Lied singen. 591. Herr Christ, mach uns zum Dienst bereit.